In den letzten Versammlungen, zumindest in denen, wo ich hier sein konnte, war oft so Betonung, dass wir angenommen sind, dass Jesus uns lieb hat und dass wir rauskommen aus Entmutigung und Dinge überwinden, die uns zu schaffen machen. Und ich habe das sehr stark auf den Herzen, dass es noch mehr gibt und wir lernen müssen, auf das Große und Ganze zu schauen, auf das, was der Herr tut, auf das, was die Geschichte schreibt im Augenblick. Und dass wir in unseren Versammlungen, in unseren Familien, unserem persönlichen Leben, unserem ganzen Dasein in eine Reife kommen, dass wir darüber hinauskommen, dass unsere Nachfolge sich fast oder beinahe mit dem erschöpft, dass wir unseren Alltag irgendwie hinkriegen. Das ist mir so auf dem Herzen. Wir haben Zeit der Vorbereitung. Wir haben noch ganz friedliche Zeit. Wir haben noch so gut wie nichts auszustehen. Aber es kommen andere Zeiten und der Herr hat Dinge vor. Diese Liedzeile, dass Jesus Augen hat wie Feuerflammen und aus seinem Mund ein scharfes Schwert kommt. Ich glaube, es hat etwas zu tun mit dieser Zeit, die kommen wird. Eine Zeit, wo der falsche Prophet auftreten wird. Und ich glaube, einer seiner Hauptaufgaben wird sein, und das fand ich so stark, mich in dem bestätigt, was gestern der François sagte, dass er eine große Einheit herbeiführen wird. Er wird in der Lage sein, verschiedene Religionen zu vereinen. Und das wird er tun mit geistlichen Worten, mit Zitaten aus der Schrift. Davon bin ich überzeugt. Ich denke nicht, dass diese Menschen, die angekündigt sind als der falsche Propheten, der Antichrist, dass sie auftreten mit dem Schild auf der Stirn, ich bin der Antichrist, seht euch vor. Und jetzt während der Anbetungszeit bin ich an eine ganz bestimmte Begebenheit erinnert worden, die ich uns erzählen möchte, damit wir sehen, wo wir sind. Das ist nicht was, was ein paar tausend Jahren passiert. Jesus hat Augen wie Feuerflammen. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass er auf Dinge schaut, die auf der Erde geschehen. Und die Ereignisse, die kommen, dass viele Menschen verführt werden, dass der Antichrist und sein Prophet in der Lage sein werden, einen falschen Frieden zu schaffen. Und unter dem Ding der Einheit Religionen vereinen werden. Und wir haben schon jetzt, wer so christliche Medien verfolgt, wer verfolgt, was in unserem Land geschieht, was an Konferenzen gibt, was gelehrt wird, wer aufmerksam bestimmte Bücher liest, kann sehen, so eine starke Betonung schon jetzt ist, dass dieser Wortlaut, wir wollen nicht mehr so sehr anschauen, was uns trennt, wir wollen mehr anschauen, was uns verbindet. Wir wollen nicht mehr, dass uns Lehrdoktrinen trennen. Das hat alles den Geschmack vom falschen Prophet. Also er wird in der Lage sein, das zu machen. Ich glaube, dass er schaffen wird dadurch, dass auch in bestimmten Regionen, wo viel Krieg war und viel Auseinandersetzung, ich glaube, er wird in der Lage sein, in Regionen Frieden zu schaffen, was ihm sehr viel Macht und Ansehen verschaffen wird weltweit. Es ist die Rede davon, dass alle das Bild des Tieres anbeten sollen, anbeten werden. Und dann gibt es dieses Zeichen an der Hand, an der Stirn. Und wer das nicht hat, kann nicht kaufen oder verkaufen. Und schon vor einigen Monaten habe ich da mal drüber nachgedacht und mir kam in den Sinn, dass es jetzt eigentlich auch technisch möglich ist, dass weltweit gleichzeitig jeder ein Bild anbeten kann. Weil wir haben jetzt die Möglichkeit, durch Satelliten und Fernsehen und großen Bildschirmen, dass es Bilder gibt, und es steht geschrieben, dass der falsche Prophet in der Lage ist, dem Bild Odem zu geben. Also das Bild lebt. Und das ist in Zeiten von riesigen Videoleinwänden und Projektionsleinwänden machbar. Ich denke, das war vor 500 Jahren noch nicht so vorstellbar wie jetzt. Und das bedeutet für uns, die wir treu dem Herrn dienen und die wir uns nicht niederwerfen werden vor dem Bild, wir werden nicht mehr kaufen oder verkaufen können, sprich, der Herr wird übernatürlich seine Gemeinde versorgen, bis dahin, dass wir über tägliche Nahrung reden. Bin ich überzeugt, dass es kommt. Genau wie in der Wüste das Volk mit Manna versorgt wurde. Und ich weiß nicht, vielleicht kommen Zeiten, wo der Herr hier Manna fallen lässt für uns, weil wir nicht mal in der Lage sind, uns was zu essen zu kaufen, weil wir dieses Mahlzeichen nicht annehmen werden. Und mir ist es so wichtig, dass wir solche Dinge bedenken, dass sowas irgendwie in unseren Gedanken vorhanden ist. Weil die Strategie des Feindes ist, konkret für uns hier, uns mit dem zu beschäftigen, was heute und morgen ist. Aber unsere Blicke müssen weiter nach vorne gehen. Das sind Augen wie Feuerflammen und der Herr wird mit Feuerflammen auf das schauen und so wie das Negative überhand nehmen wird, wie Verführung kommen wird und wie dieser falsche Prophet in einer geistlichen, dämonischen Salbung agieren wird, genauso wird die echte Gemeinde aufstehen in einer nie dagewesenen Kraft und Vollmacht. Und wenn da steht, dass aus seinem Mund ein scharfes Schwert kommt, glaube ich, dass die Gemeinde eine Botschaft verkünden wird, die wirkt wie ein Schwert. Und ein Schwert ist völlig ungeeignet, Dinge zusammenzufügen. Ein Schwert ist hervorragend dazu geeignet, Dinge auseinander zu trennen. Und ich bin sehr gerne auf alten Burgen und Schlössern und da hängen manchmal Schwerter an der Wand. Und da gab es eine Zeit, da gab es so Zweihandschwerter. Ich frage mich immer, wie die Dinger hochgekriegt haben. Und so ein Schwert müssen wir uns vorstellen, wenn ein Schwert aus seinem Mund kommt. Das ist ein Wort, was sehr klar Dinge voneinander trennt. Vor ein paar Wochen bekam ich eine E-Mail mit einem Link zu einem Video, was auf YouTube steht. Und davon möchte ich uns erzählen, dass wir sehen können, wo wir da schon stehen. Und dass das nicht was ist, was in 50 Jahren ist. Oder in 500. Also das Ganze ist im Rahmen einer christlichen Fernsehsendung berichtet worden. Und das kann man wiederum auf YouTube dann anschauen. Und diese christliche Fernsehsendung hat berichtet von einem, ich nehme mal an, USA-weitem Leitertreffen der pfingstlich und charismatischen Gemeinden. Also es war ein sehr großer Saal. Ich kann nicht genau sagen, aber es waren mehrere hundert Leiter dort versammelt. Ich denke, es war vom Saal her erheblich größer als hier. Und es war, sie hat stattgefunden, diese Leiterschaftskonferenz dieses Jahr im Februar, also noch gar nicht so lange her. Pfingstlich-charismatische Leiter und Pastoren hatten dort eine Konferenz. Waren große, bekannte Namen dort. Einen habe ich wieder erkannt, weil ich selbst vor vielen Jahren mal zu einer Konferenz von ihm war in Birmingham. Kenneth Copeland hat dort gesprochen. Anerkannte, große, bewährte Männer Gottes. Und diese christliche Sendung berichtete von dieser Konferenz und dieser Kommentator hat immer abschnittweise die Konferenz gezeigt und das Ganze mit deutschen Untertiteln, so dass wir das also auch, wenn nicht so im Englischen bewandert ist, mitlesen kann, was dann gesagt wird. Und hat zwischendurch Schriftstellen genannt, um das Stattfindende anhand der Schrift zu beleuchten. Und das war sehr interessant. Also, ihr müsst nochmal uns vorstellen, wir haben eine landesweite Leiterschaftskonferenz der pfingstlichen und charismatischen Pastoren. Und zu dieser Konferenz spricht zu all den Leitern ein katholischer Pater, ich würde ihn auf Mitte, Ende 30 schätzen. Und ich habe mich dann versucht, irgendwie schlau zu machen. Das gilt schon als eine sehr anerkannte und charismatische Persönlichkeit. Und dieser Mann darf sprechen zu einer Leiterschaftskonferenz von pfingstlich-charismatischen Pastoren. Das an sich ist eine Tatsache, die muss man mal auf sich wirken lassen. Und dann hat dieser Mann angefangen zu sprechen. Und der François erwähnte das gestern so am Rande, dass es um Unterscheidung geht. Und Unterscheidung ist oft, dass wir etwas wahrnehmen und so in uns so ein komisches Bauchgefühl aufsteigt. Und als dieser Mann anfing zu reden, saß ich vor meinem Bildschirm zu Hause und mir wurde es, boah, was ist denn das? Ich habe gesehen, das Video ist 45 Minuten und ich hatte überhaupt keine Zeit und wollte es gar nicht in voller Länge angucken. Ich habe bloß, weil die Person, die mir es geschickt hat, also traue ich zu, dass die sinnvolle Dinge verteilt. Und ich dachte, guck's wenigstens mal kurz rein. Ich konnte das nicht ausschalten. Ich musste es bis zum Ende anschauen. Und dieser fing an zu reden zu diesen Leitern. Und er sprach darüber, dass, neben anderen Sachen, die ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm habe, aber ein Kernthema war, dass er über Martin Luther sprach. Und nun ist es von der englischen Sprache her so, dass die Leute, die in evangelischen Kirchen sind, lutherischen Kirchen sind, die Protestanten. Und er hat mehrfach, nachdem er da einen ganz rhetorisch gekonnten Anlauf genommen hat, hat er mehrfach die Aussage in den Raum gestellt, ihr Lieben, the protest is over. Ihr lieben Protestanten, Martin Luther war im Protest. Er war im Protest gegenüber der Kirche. Ihr Lieben, the protest is over. Der Protest ist vorbei. Das hat er mehrere Male in den Raum gestellt. Und das ist immer von rhetorisch begabten Leuten. Die bringen mehrere Aussagen hintereinander und lassen Pause und lassen das wirken. Als ich ihn reden hörte, bin ich erinnert worden an Goebbels. Weiß nicht, ob ihr mal Goebbels habt reden hören. Gibt es so Aufnahmen im Internet. Das war einer der exzellentesten Rhetoriker, denke ich, des letzten Jahrhunderts. Und irgendwie in dieser Art und Weise sprach er mit den Leitern. Und unter den charismatisch pfingstlichen Leitern brach eine Begeisterung auf. Und Leute riefen Halleluja und preis den Herrn. Er hat gerade erklärt, der Protest von Luther ist vorbei. Und bezog sich auf ein Papier, was die katholische Kirche initiiert hat. Und in diesem Papier hat man irgendwie versucht zu beschließen oder zu besprechen, gemeinsame Thesen des Glaubens zu finden, um damit eine Art Vereinigung herbeizuführen oder mal mit meinen Worten überspitzt formuliert, diese Entgleisung der Reformation, diesen Ausrutscher von Luther, endlich nun heute zu korrigieren. Er hat mehrere Male seiner Zuhörerschaft erklärt, ihr lieben Leute, der Protest ist vorbei, unausgesprochen, jetzt kommt mal wieder runter und erkennt, was die wahre Kirche ist. Und niemand von den Leitern steht auf und sagt, lieber Bruder, wir wussten nicht, dass du heute so daneben greifst und bitten dich deshalb jetzt, dich wieder hinzusetzen. Sondern sie sind aufgestanden nach seiner Rede und es gab stehende Ovationen, haben Beifall geklatscht und gerufen und praise the Lord, Halleluja und Jesus. Sie haben gerade von einem katholischen Pater erklärt bekommen, halb oder unausgesprochen, dass das alles, was Martin Luther geleistet hat und wo er klar gemacht hat, wo die katholische Kirche steht und wie weit weg sie ist von der Schrift, dass das alles jetzt geklärt ist. The protest is over. Ich war schockiert. Aber das war noch lange nicht alles. Dieser besagte katholische Geistliche erklärte dann plötzlich der Versammlung, dass er eine Live-Schaltung vorbereitet hat zum jetzigen Papst. Und er hat es dem Ladertreffen verkauft, dass das ganz spontan ist. Und dann wurde über die Videoleinwand der Papst eingeblendet, live. Und das alles hat ein bisschen gewackelt, war ein bisschen verschwommen. Und es wurde also offensichtlich mit einer Handykamera bewerkstelligt. Und der Papst war also live auf einer Riesenleinwand und sprach zu den pfingstlich-charismatischen Leitern in der USA. Und dann kommt da das ganz demütige, sanftmütige Auftreten. Darin ist ja der jetzige Papst Weltklasse. Und er brauchte sehr lange, weil er extrem nervisch langsam redet, um sich erstmal zu entschuldigen, dass er das nicht in Englisch schafft, sprachlich, und dass er Italienisch spricht und bat dafür um Verständnis. Das war schon die ersten 10 Minuten. Und nachdem, ich sage jetzt mal so, seine Aura ausgebreitet war von Würde und Langsamkeit und Demut. Und während gestern der François darüber sprach, dass dieser, weil steht, der falsche Prophet hat, kommt wie ein Lamm. Da bin ich schon dran erinnert worden. Und dann kam er inhaltlich zu dem, was er sagen wollte. Das hat er dann auf Italienisch gemacht und das wurde dann dort auch ins Englische übersetzt. Und in der Sendung wird es aber mit deutschen Untertiteln auch eingeblendet, dass du auch lesen kannst, was er sagt. Und er sprach, wir sind alle Brüder und wir müssen lernen, gemeinsam zu weinen. Und hat erzählt von Josef. Es hat mir rein sprachlich so gefallen, weil er immer sprach vom Fratello Giuseppe. der Fratello Giuseppe. Und die Brüder von Josef, sie sind gekommen. Und Josef hat sie wieder angenommen. Und sie haben sich umarmt und haben miteinander geweint. Das war noch ausführlicher, aber das war seine Botschaft im Kern. Und nun braucht das ein paar Minuten, dass du registrierst, was hat er eigentlich für eine Botschaft gegeben jetzt? Und das fand ich sehr stark von dem Kommentator und dem Sender, der die Sendung gemacht hat. Wie gesagt, auch den Mann kannte ich nicht, aber offensichtlich etablierter christlicher Fernsehsender. Wer ist denn Josef in dieser aktuellen Situation und wer sind denn die Brüder, die falsch gehandelt haben und zurückgekommen sind? Es war ganz klar die Botschaft, die katholische Kirche ist Josef. Und die Brüder, die total auf Abwägen waren, die haben dann auch erkannt, dass er der Bruder ist und der Richtige. Und sie sind zu ihm zurückgekommen und Josef hat sie umarmt und sie haben gemeinsam geweint. Das war die Botschaft. Und das war Februar 2014, das ist aktuell. Nachdem also der Papst live zu dem Leiterschaftstreffen gesprochen hat, also ich verstehe nicht, wieso der Saal danach nicht leer war oder dass jemand einfach aufgestanden ist, um das zu beenden. Aber danach hat der Papst gesagt, dass er für sie betet, für seine Brüder. Dann war die angebliche spontane Live-Schaltung zu Ende. Im Saal war gewaltige Begeisterung. Ich glaube, keiner saß mal auf seinen Stuhl. Alle standen und gaben Applaus und riefen Halleluja. Und zur Krönung des Ganzen steht der Kenneth Copeland auf. Und das ist wirklich ein anerkannter führender Leiter in den USA, der einen weltweiten Dienst hat und an dem sich viele Menschen orientieren. Und fordert die Versammlung auf, jetzt für den Papst zu beten. Für unseren Bruder. Und dann stellt er sich mit dem Rücken zu den Leuten und dann wird das rückwärts über iPhone live wieder zum Papst übertragen. Und die ganze Versammlung fängt an, den Papst zu segnen und betet für ihn um Weisheit. Kenneth Copeland fordert die Versammlung auf, alle in Sprachen zu beten. Und dann betet er noch und segnet den Papst. Dann ist die Live-Schaltung weg. Und dann geht er zu dem katholischen Geistlichen hin und bedankt sich bei ihm. Sie umarmen sich und er stellt nochmal fest für die ganze Versammlung, dass das ein denkwürdiger Tag war, bedeutungsvoll für die Geschichte und dass der Herr unter uns ist und wie gewaltig das ist. Und wieder alle sind Halleluja und loben den Herrn, preist den Herrn. Das hat mich innerlich so mitgenommen, das zu sehen, dass mir es an dem ganzen Tag noch übel war. Ich habe das dann auch, den Link hat mir der Markus Kettner geschickt. Als ich ihn später getroffen habe, ich sage, Markus, ich habe das Video angeguckt, an dem Tag war ich nicht mal zu gebrauchen. Mir war es einfach schlecht. Mir ging es richtig übel, körperlich. Wo sind wir? Ja, das ist ein kleines Beispiel. Also ich will damit jetzt nicht behaupten, der jetzige Papst ist der falsche Prophet und der Antichrist oder irgendwas. Das weiß ich nicht, wie auch immer das sein mag. Aber ich möchte damit unsere Sinne schärfen, wo stehen wir jetzt? Und deshalb braucht es, dass wir beschäftigt sind mit den Dingen des Wortes Gottes. Und das muss hinausgehen über unser alltägliches Tun. Lasst uns vorbereitet sein auf eine Zeit, wo es uns einen Preis kosten wird, dass wir treu zu Jesus stehen. Dass wir stark sind, ihn anzubeten. Und auch stark, wenn die Bedingungen mal nicht so gut sind, wie vielleicht heute hier. Wenn wir alleine sind oder niemand ein Instrument spielen kann. Dass wir stark sind, ihn zu erheben und dass wir unseren Gott kennen. Das wird überlebensnotwendig sein. Wir können nicht mehr nur vertrauen, weil Menschen auf dem Rednerpult eine Bibel liegen haben, dass die von Gott gesandt sind. Wir können nicht mehr nur deshalb, weil Leute Schriftstellen zitieren und auftreten im Namen Gottes, glauben, das ist richtig. Wir können auch nicht davon ausgehen, wenn Menschen übernatürliche Zeichen und Wunder tun, dass das alles von Gott kommt. Von diesem falschen Prophet ist geschrieben, dass er in der Lage sein wird, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und das ist so eine starke Parallele auf Elia, weil er das auch getan hat. Und es wird eins seiner Tricks sein, aufzutreten, als wäre er Elia, weil die Bibel das klar ankündigt. Und bibeltreue Leute wissen, in der letzten Zeit wird der Geist von Elia ausgegossen. Und es steht geschrieben, dass er in der Lage ist, dem Bild des Tieres Odem einzuhauchen. Das ist wieder ein Nachäffen, eine Kopie, dass Gott bei der Schöpfung dem Mensch Odem eingehaucht hat. Was uns da retten wird, ist, dass wir unseren Gott kennen und vorbereitet sind. Von daher ist das richtig und wichtig, dass der Herr uns sieht persönlich, auch unsere Sorgen, das, was uns drängt, wo wir mit Dingen kämpfen, ganz in unserem eigenen Leben, unserer Familie. Aber bitte, das ist nicht alles. Da gibt es noch mehr. Und der Herr hat uns gerufen, hier Gemeinde zu sein. Und die Gemeinden werden in dieser Zeit der Ort des Lichtes und der Kraft und der Versorgung. Das Wort Glaubenszentrum wird noch an Bedeutung gewinnen, die uns heute noch nicht klar ist. Und ich glaube, Gemeinden müssen diese Orte bauen jetzt. Die Stationen oder das Herrlager Gottes bilden inmitten des finsteren Geschehens, was auf uns zukommt. Wo Jesus mit seiner Herrschaft wohnt und mit seinem Licht und wo Menschen befreit werden und herausgerissen werden und geheilt werden. Wo ein Ort ist, wo Klarheit ist und wo Menschen sind, die nicht beeindruckt sind von dem, was der Feind in der Lage sein wird zu tun. Bis dahin, dass die Bibel das ankündigt, dass der falsche Prophet Feuer vom Himmel fallen lassen wird. Und da werden Zeichen und Wunder geschehen. Und ich erinnere mich stark, Prinz schrieb das schon vor vielen Jahren, weil die Offenbarung sagt, dass das Tier oder der Antichrist eine lebensbedrohliche Wunde oder Verletzung erleiden wird, wo man glaubt, er ist schon tot und er wird davon genesen. Und das wird ihm noch mehr Macht und Ansehen weltweit geben, weil er in irgendeiner Weise eine Sache überleben wird, die niemand überlebt. Das hat insofern mit uns heute etwas zu tun, dass wir wahrnehmen und uns bewusst werden, ich bin ein wichtiges Teil in dem, was Gott tun will. Und es kommt auch auf mich an. Deshalb, ja, unsere Anbetung ist so vielerlei Hinsicht, sind verschiedene Aspekte. Und ein Aspekt ist, es ist ein Dienst, die Herrschaft von Christus für die geistliche Welt zu proklamieren. Es ist, dass wir selber befestigt sind und dass wir gestärkt sind, zu schauen auf den Herrn. Dass wir trainiert sind und reif werden, wenn Sorge an uns herantritt, Nöte, Dinge, die wir nicht umhandeln können, die wir nicht im Griff haben. Dass in unseren Herzen die Stärke ist, zu wissen, der Herr wird kommen, der Herr ist treu. Wir saßen letzten Dienstag zusammen, wir haben jetzt die Zahlen für den Tiefbau, der ansteht hier für unsere ganzen Abwassersachen. Und das war eine Zahl, die hat uns doch irgendwie kurz den Atem stocken lassen. Da können wir in der Gemeindeversammlung mehr dazu erzählen. Und dann sind wir ins Gebet gegangen und da hat uns geleitet, dass uns bewusst wurde, was sind denn die Taten Gottes? Und Gott hat auch jemand von uns einen ganz konkreten Eindruck gegeben und hat zu uns gesprochen, wenn ich in der Lage bin, ein Volk in der Wüste zu ernähren und jeden Tag Manna zu geben, ich werde euch und kann euch das geben, seid getrost. Das war für mich so ein Beispiel, wie wir jetzt üben können, stark zu sein. Nicht halte Ohren steif, sondern weil wir sehen ein Problem und dann schauen wir, welche Probleme hat Gott schon gelöst. Und dann wissen wir, auch das wird Gott klären. So Unterscheidung entwickeln, weil wir unseren Gott kennen. Unterscheidung wird ein großes Thema in der Zukunft sein. Als ich diese Sendung sah, war ich wirklich erschüttert und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir schon jetzt an einem Punkt sind, dass Vertreter der katholischen Kirche relativ unverblümt die gesamte Reformation vom Tisch wischen. Das ist vor 20 Jahren, hat sich das niemand vorstellen können. Der finsterste Endzeitprophet hätte das nicht prophezeit, dass sowas wirklich kommt. Luther hat 95 Thesen gewusst, wo die katholische Kirche weg ist vom Wort. Und das ist bei Weitem nicht alles. Also, wenn dich das interessiert, beschäftige dich mit Material darüber, wie weit weg das ist, was Gott eigentlich wollte und was Gott in seinem Wort sagt. Bis dahin, das hat der Frank zum Gemeindebauseminar gebracht, dass dieses eine Gebot, du sollst ja kein Bild machen, in der katholischen Kirche einfach wegrationalisiert wurde. Es kommt dort nicht vor. Da hat man ein anderes Gebot in zwei Teile aufgespaltet, damit es wieder 10 sind. Und jetzt hat man erst wieder Päpste heilig gesprochen. Das sind alles Dinge, die sind brutal gegen das Wort. Und wir haben einen Jesus, aus dessen Mund kommt ein scharfes Schwert. Da wird nie und nimmer zu solchen Dingen sagen, na gut, man kann es auch so sehen. Nie und nimmer. Und das hat mich so stark ermutigt, François, das gestern Abend auch sagte, die Lehre wird uns trennen. Amen. Das ist ein Satz des Feindes. Wir wollen uns mal nicht wegen unterschiedlicher Lehre trennen lassen. Die Lehre wird uns trennen, nichts anderes als die Lehre. Und da gibt es eine Reihe von Märtyrern, die vor uns dafür ihr Leben gelassen haben, weil die Lehre sie trennte von dem, was als richtig galt, von den Leuten, von denen Macht ausgeübt wurde. Da gab es eine Zeit in England, da sind viele Menschen dafür gestorben, weil sie nicht damit einverstanden waren, dass die katholische Lehre über das Abendmahl besagt, dass wenn der Priester am Altar das Abendmahl einnimmt, weil nur er darf ja den Wein einnehmen, dass er an dem Moment Jesus immer wieder neu opfert. Und nun leben wir in einer Zeit, wo viele sagen, naja, ob man das jetzt so oder so sieht, die feiern Abendmahl, wir auch, ist doch alles gut. Es gab eine Zeit, da wurden dafür viele Menschen umgebracht, weil sie gesagt haben, das ist eine Lüge, das Wort sagt, Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht und das ist vollkommen und ausreichend für immer. Und da ist eine Lehre, dass Jesus immer wieder neu geopfert wird, falsch. Und das ist ja schon in unserer heutigen Zeit ein Riesenproblem, dass jemand auftritt und etwas öffentlich falsch nennt. Der Geist des Humanismus ist sehr stark am Arbeiten, dass alles immer richtig ist. Und es darf gar nichts mehr falsch sein. Alles ist richtig. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Und diese Idee, die Lehre, das soll uns nicht mehr trennen und verschiedene Lehrfragen sollen uns nicht mehr auseinanderbringen, die kommt vom Feind. Ich glaube, dass der Herr uns baut und vorbereitet, dass hier an diesem Ort noch viel, viel mehr geschehen kann von dem, was er geschehen lassen möchte, was er ausgießen will vom Himmel. Aber dazu braucht es Gefäße. Und die Gefäße sind wir. Wir alle. 1. Korintherbrief sagt das ganz klar. Und nun ist die Frage, sind wir Gefäße zur Ehre oder zur Unehre? Lasst uns Gefäße zur Ehre sein. Ich will einfach heute uns wieder wach machen. Es gibt noch mehr als den Alltag zu bewältigen und die paar Sachen irgendwie in den Griff oder auf die Reihe zu kriegen. Es gibt noch mehr. Lasst uns auf keinen Fall verschlafen, welche Zeit wir jetzt haben. Weil wenn die Zeit kommt und dieser Prophet auftreten wird und mit seiner demütigen Art und seiner perfekten, exzellenten Rhetorik, seiner dämonischen Salbung anfängt, Menschen zu verführen, dann ist nicht mehr die Zeit, sich vorzubereiten. Dann ist die Zeit, im Herzen spüren zu können, das ist der Geist Gottes oder das ist er nicht. Das wünsche ich mir, dass wir stärker wieder auch in unseren anderen Versammlungen, in der Gemeinde, den Blick wieder weiter nach vorne schwenken. Wie beim Auto, die Höhenregulierung vom Scheinwerfer wieder hochdrehen. Nicht mehr so einen Meter nach vorne, sondern weiter vor. Was will der Herr mit uns, mit mir? Für was wollen wir heute beten? Wo gilt es, dass wir Bahn machen für den Herrn? Wo gilt es, Dinge in Existenz zu beten? Wir haben ja viel zu bauen im wörtlichen Sinne. Wir haben eine Vision an der Wand hängen, dass hier ein Glaubenszentrum auch baulich, gebäudetechnisch entsteht, wo wir Menschen dienen können oder Herr Menschen dient. Aber genauso braucht es, dass es geistlich gebaut wird und dass wir geistlich die Reife, die Schlagkraft, die Größe erreichen, die es braucht, dass wir dienen können, dass wir ausgießen können, was der Herr uns gibt. Und das braucht es einfach. In einer gewissen Weise, ohne dass ich das mit irgendeinem komischen Stolz verbinden soll, wenn wir in einer gewissen Weise elitemäßig arbeiten im Reich Gottes, gewisserweise modellhaft als Gemeinde gesetzt sind, dann braucht es, dass wir in bestimmten Stationen ein paar Schritte weiter sind. Ein paar Schritte weiter als die Menschen, denen wir dienen wollen. Das ist einfach notwendig. Deshalb wünsche ich mir sehr, und ich glaube, das ist der Wunsch vom Geist Gottes, dass wir hinauskommen über das, ich bin wieder halbwegs aufgebaut, dass ich es wieder eine Woche schaffe. Es ist noch mehr zu tun. Und mir kam vor noch ein anderer Gedanke. Ich bin an die Passagen erinnert worden, wo Paulus viel drüber schreibt, gerade im 2. Korintherbrief, was er durchmachte, was er erlebt hat, was schwierig war, wo man ihn abgelehnt hat. Er war eingesperrt, geschlagen, verleumdet, hungrig, obdachlos und was weiß ich nicht alles. Gibt es eine lange Passage, wo er mal so einen kleinen Einblick gibt, was er so erlebt hat. Und vielleicht denken wir manchmal, ich will den Herrn dienen und ich glaube auch, ich habe eine Berufung, aber das kann erst richtig losgehen, wenn ich meine Probleme im Griff habe und wenn ich dies und das und jenes geregelt habe. Und das ist ein Irrtum. Du kannst in jeder Phase den Herrn dienen. Und inmitten von Bergen von Problemen, die nicht gelöst sind. Das ist ein riesengroßer Irrtum, immer der Gedanke, und ich denke, das haftet uns Deutschen auch ein bisschen besonders an, erst wenn alles bei mir rund ist, in meinem Leben stimmt und funktioniert und vorbildlich ist, dann wirst du nie anfangen. Wenn ich lese, was Paulus erlebt hat, dann hätte der nirgendwo eine Predigt halten dürfen, weil der hatte nur zu tun, diese brutalen und krassen Sachen irgendwie zu blocken, eingesperrt zu sein, gesteinigt zu werden. Er hat Gemeinden gegründet, hat das Wort ausgeteilt, die hatten vorher von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und dann kommen da später irgendwelche anderen Leute hin, die sich Apostel nennen, machen ihn modisch und erklären der Gemeinde ganz andere Sachen. Und Paulus kommt ganz vorsichtig und sagt, Leute, auch ich habe, glaube ich, das Recht, mich Apostel zu nennen. Und im Übrigen, ja. Und da hätte Paulus hunderte Male sagen können, oh, bis ich das nicht alles geregelt habe, bis ich nicht wieder aus dem Gefängnis raus bin, kann ich ja gar nicht wirken. Aus dem Gefängnis, zack, den Philipperbrief. Haben wir heute noch. Da war nicht der Meinung, jetzt bin ich eingesperrt, jetzt ist vorbei. Also, die Idee, ich kann erst etwas für Gott tun oder ein Gefäß sein oder ein Segen, wenn meine Sachen ungefähr laufen. Das ist ein Riesenirrtum. Du bist von Neuem geboren, hast den Heiligen Geist empfangen, ab dem Moment geht's los. Und die eigenen Sachen klären sich auch. Aber das ist nicht das Zentrum und der Fokus, den wir haben sollen. Sonst enden wir in dieser ekligen Selbstanalyse und in diesem sich ständig selber beschauen und begucken. Und das Ende dessen ist immer Entmutigung. Die Spirale hat am Ende immer das Entmutigtsein und das scheinbar bei mir oder meinem Leben nicht funktioniert. Aber das ist nicht der Plan von Gott. Der Plan von Gott ist ganz klar. Wir können Gefäße sein ihm zur Ehre, auch wenn in unserem Leben es Bereiche gibt, wo wir sagen, das ist eine Riesenbaustelle. Da bin ich total schwach, da habe ich keinen Plan, da habe ich Not, da habe ich Sorgen. Das haben komplett alle Diener Gottes immer gehabt. In der Bibel und auch heute. Also das ist ein Riesenirrtum und diese Lüge lässt sie uns heute über Bord werfen für immer und nie wieder rein. Und das wünsche ich sehr, wenn wir uns treffen, auch in den Hausgruppen, dass uns bewusst wird, wir sind jetzt hier als ein Brückenkopf, als Botschafter Gottes inmitten von Feindesland. Wir sind jetzt hier inmitten von einer Schlacht, wo Dämonen sich immer mehr austoben in der Öffentlichkeit und die verwerflichsten, finsteren, gemeinsten Dinge immer salonfähiger werden, immer normaler. Und wir sind hier als die Botschafter Christi heute Abend, so kaputt wie ich bin am Freitagabend und was die Woche alles chaotisch lief, was ich alles nicht geschafft habe, so breit wie ich bin, völlig egal. Jetzt sind wir hier und jetzt erheben wir den Herrn. Das braucht Entscheidung und auch Willenskraft. Nicht immer anschauen, wie geht's mir und was habe ich jetzt durch und was bedrängt mich jetzt noch. Das ist vollkommen Wurst in gewisser Weise. Weil Jesus sagt sehr klar, wenn wir nach seinem Reich trachten, kümmert er sich um alle unsere Belange. Und ich kann es bezeugen, dass es so ist. Meine Frau und ich, wir haben mit den Brüdern vor Jahren beschlossen, dass ich meine Arbeit aufgebe und meine Versorgung im vordergründigen Sinne. Und heute kann ich sagen, dass der Herr treu ist. Ich hatte damals schon entschieden, bevor ich meine Arbeit aufgab, weil das eine Zeit war, wo so der Hausbauboom auch begann und meine ganzen Kollegen, die so meine Gehaltsklasse auch hatten, die bauten fast alle ein Haus. Und wir hatten damals auch einen fähigen Finanzberater, der da zur Seite stand mit Krediten und so weiter, Anfang der 90er. Und ich habe damals überlegt und ich habe einfach gespürt, wo der Herr zu mir spricht, mach das nicht. du kettest dich an deinen Job, mach das nicht. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe kein Haus gebaut zu einer Zeit, wo ich es hätte bauen können. Ich habe heute zwei, die ich nicht verdient und nicht erwirtschaftet habe. Wenn wir uns um die Belange des Reiches Gottes kümmern, der Herr ist treu und er hat es gesagt, dass er alles dazu gibt, sich um alles kümmert. Wenn wir so stolz sind und der Meinung sind, wir müssen uns um unsere Belange alleine kümmern, dann grenzen wir den Heiligen Geist dort aus. Es geht nicht beides. Der Heilige Geist ist bereit und wenn er sieht, aha, du willst das alles alleine machen, okay, dann tritt der Heilige Geist zurück und wartet. Es gibt wunderbare Berufungen hier in diesem Raum und die müssen zur Ausführung kommen, damit der Herr tun kann, was er hier tun will. Er kann nicht selber herunterkommen und ohne seine Kinder die Dinge hier zum Punkt bringen. Er braucht seine Gemeinde und das bist du. Bei all dem Geschehen, wo man auch ja, ein dumpfes Gefühl in der Magengegend bekommen kann, was die Bibel ankündigt, was kommt mit dem falschen Prophet und dem Antichrist. Bei all dem ist es genauso biblisch und Tatsache, dass die Gemeinde in dieser Zeit aufstehen wird in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dass wir eine Beziehung zu Jesus haben werden wie nie zuvor. Und dass der Herr uns ziehen wird, unsere Herzen zu sich ziehen wird. Er wird dafür sorgen und wird darauf achten, dass wir nicht unter die Räder kommen, dass wir nicht abdriften, wenn wir vorbereitet sind. Wenn wir schon jetzt, wo alles noch ganz frei und leicht ist, ihm dienen mit ganzer Kraft. Wenn wir schon jetzt das regelmäßig beten und ihm auch regelmäßig sagen, Herr, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Herz. Du bist mein Gott, du bist mein König, ich will dir vertrauen, ich will. An manchen Stellen wirkt's mich, aber ich will. Und der Herr sieht das und nimmt das. Wenn wir vorbereitet sind, der Herr wird uns ziehen, der Herr wird uns in gewaltiger Vollmacht wirken lassen. Ich bin überzeugt, da werden Zeichen und Wunder geschehen, da wird uns der Atem stocken, wie der Herr sich bewegen wird. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel auch vor dem Ganzen zittert. Er ist souverän und er freut sich auf die Zeit, die da kommt, weil seine Kinder dann zu ihm kommen werden und das ganze Böse und Finstere wird beendet werden. Dieser Passage, wo es um den Prophet geht und um das Tier, steht am Ende, dass sie beide in den Feuersee geworfen werden. Dieser Tag kommt und Jesus wird triumphieren als der überragende Herrscher. Und dann diese Krönung, diese absolute Höhepunkt überhaupt in dem ganzen Heilsplan Gottes, dass Jesus, dem alle Macht gegeben ist, als Lohn, dass er seine Seele ausgeschüttet hat, wie es heute gelesen wurde, als Lohn dafür, dass er sich zu den Verbrechern gezählt hat, sich hat zur Sünde machen lassen, wurde er erhöht von Gott über alles. Und wenn der Tod und der falsche Prophet und der Antichrist im Feuersee versenkt wurden, dann wird Jesus alle Macht dem Vater zurückgeben. Das ist das absolute, finale, krönende Ding. Und wir werden sein miteinander im tausendjährigen Reich und dann in dem neuen Jerusalem. Das ist die Aussicht. Also wir gehen straffen Zeiten entgegen, aber wir wissen schon, wie es ausgeht. Und ich finde das enorm entspannend, wenn man zur Fußball-WM das Endspiel sieht und schon weiß, dass man gewinnt, dann ist es ja ziemlich entspannt, oder? Das ist ein sehr dünner Vergleich, ich gebe es zu. Wir werden ihn sehen, wir werden bei ihm sein. Ich möchte, dass wir erkennen, dass das sich Gedanken machen, ausschließlich ums Alltägliche. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber das darf auf keinen Fall einen Platz einnehmen, den Jesus haben möchte. Dass das gerne hineinsickern will in unsere Herzensmitte, in das Zentrum unseres Denkens, das ist eine Strategie des Feindes. Und das müssen wir sehen und dem müssen wir widerstehen. Wenn irgendetwas so ganz leise und schrittweise in die Mitte unseres Herzens kommen will, worum sich unser Leben dreht, irgendetwas anderes als Jesus, dann ist Alarm, dann haben wir ein Problem. Und Jesus denkt nicht geringschätzig über unsere Versorgung oder das, was wir brauchen. Er sagt selbst, dass er dafür sorgen will und dass der himmlische Vater weiß, was wir brauchen. Er sagt es. Es ist für ihn nicht unwichtig. Es war ihm so wichtig, dass es aufgeschrieben ist in seinem Wort. Aber es darf nicht die Mitte unseres Herzens belegen oder besetzen. Wenn dort etwas anderes Fuß fasst, unser Leben sich um etwas anderes dreht als um ihn, dann haben wir ein echtes Problem. Und sollte das so sein, kehr um zu Jesus und sag ihm neu, dass du willst, dass er in der Mitte deines Herzens wohnt. Ich habe da immer so ein Bild im Hinterkopf von vor vielen, vielen Jahren. Da waren mal die Schniewin-Schwestern hier in Planitz und haben über Bekehrung gepredigt. Und das war auch die Zeit, wo ich mich bekehrt habe, mit 12 Jahren. Und sie haben ein Herz als so Makramee-Bild gehabt und in dem Herz stand ein Stuhl. Und die Frage, die sie stellten, ist, wer sitzt auf dem Stuhl in deinem Herzen? Und das war damals für mich die Botschaft und ich wusste, da muss Jesus sitzen. Und bin dann auch danach hingegangen und so eine Schwester hat mir gebetet und ich habe mein Leben bewusst Jesus gegeben. Wer sitzt auf dem Stuhl in deinem Herzen? Das ist so wichtig. Also wenn wir hier singen, dass er heilig ist, dass er mächtig ist, wir haben sehr starke Texte auch, sehr starke Lieder, und uns irgendwie das jetzt klar ist, worum der Kampf tobt und dass der Teufel alles mobilisiert, um die Anbetung wegzuziehen von Gott auf sich, wie können wir dann bei bestimmten Liedern sitzen und gucken? Das ist etwas, was ich irgendwie schwer nachvollziehen kann. Wenn wir solche Dinge singen, dass wir singen, du sitzt auf dem Thron, du bist der mächtige Herr und der König, du bist heilig, Yahweh, der Name Gottes, Yahweh. Wie können wir da hier sitzen? Wie geht das? Niemand von uns ist 95 Jahre alt und kann nicht mehr länger wie 10 Minuten stehen. Auch das, glaube ich, braucht Veränderung, dass wir merken, warum sind wir jetzt hier, was genau läuft jetzt hier ab, vor wem stehe ich jetzt, wie kann ich da hier sitzen, wie geht das? Es gibt bestimmte Passagen in Liedern, da halte ich das einfach für absolut unmöglich und ausgeschlossen, sitzen bleiben zu können. Wir werden nicht im Sitzen die Dinge regeln, glaube ich nicht. Also wir haben in einer gewissen Weise Arbeit vor uns. Und so wie wir das im Praktischen haben, wo es darum geht, Dinge zu bauen und eine Schallschutzdecke und eine Fabrik sanieren und Dinge zu bauen, zu tun, zu machen mit unseren Händen, die auch Weisheit brauchen von Gott und gelingen und durchdenken und planen und Geld. Genauso haben wir auch Arbeit vor uns im gewissen Sinne geistlich gerüstet, gestärkt zu sein, auch vorbereitet zu sein. Bestimmte Themen zu studieren im Wort, bestimmte Dinge zu wissen, über bestimmte Dinge sehr klar zu sein, damit wir vorbereitet sind, damit wir, so wie dann ein fertiges Gebäude übergeben wird und in seine Funktion kommt und in dem fertigen Gebäude dann alles funktioniert. Das sind die Stühle, die Tische da, das Licht brennt, die Heizung geht, der Beamer funktioniert und das musste alles vorher installiert, durchdacht, bezahlt und eingebaut werden. Und die Handwerker unter uns können ein Lied davon singen, wie chaotisch das manchmal zugeht auf Großbaustellen. Und gewisserweise müssen wir geistlich genauso uns vorbereiten, unser Kenntnis der Schrift erweitern, über bestimmte Themen klar werden, damit wir wissen, wieso kann ich nicht mit einer katholischen Lehre übereinstimmen? Wo genau finde ich das im Wort? Wieso gibt es da einen Unterschied zwischen der Lehre der Eucharistie und dem, was die Bibel übers Abendmahl sagt? Wo ist dieser Unterschied? Wieso wollen wir, dass Menschen getauft werden, die glauben, mit untertauchen? Und warum ist das so wichtig? Und. Ganz viele Dinge dieser Art. Und der Herr will uns bauen zu einem Glaubenszentrum, wo er sich bewegen kann und von hier aus soll Segen und das, was er tun will, kommen und geschehen. Nicht nur vor Ort, sondern auch nach außen. Aber, das hat, glaube ich, der Markus Kärntner so schön formuliert, von nicht kommt nicht. Das ist eine tiefe Wahrheit. Von nicht kommt nicht. Wir haben also Grund, uns zu freuen auf die Zeit, die vor uns liegt. Nicht, weil sie einfach oder lustig wird, sondern weil wir stärker sehen werden, wie der Herr ist. Und wie er sich bewegen wird und wie er uns gebrauchen wird. Und das ist Grund zu großer Freude. Und er gibt uns sein Wort und gibt uns klar, welche Dinge aufeinander folgen werden, sodass wir nicht blind in was hineingeraten und uns irgendwas überfallen kann von der Ecke, woher wir es nicht im geringsten vermuten. Das Wort ist sehr klar, was die letzte Zeit betrifft. Und wenn ihr das seht, diese Bestrebungen von Einheit zwischen den Religionen und diese Verständigung und all das, können wir sehen, der antichristliche Geist ist schon stark am Wirken. Ich glaube noch, dass noch nicht der falsche Prophet aufgetreten ist öffentlich, aber sein Geist wirkt schon sehr stark. Vielleicht habt ihr es auch gesehen in den Nachrichten. Die evangelische Kirche Deutschlands hat in Hamburg ein Zentrum gebaut. Ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber ich nehme mal stark an, genug, dass wir hier hätten alles sanieren können, was wir sanieren wollen. Und dieses Zentrum hat einen Zweck. Da wurden auch Leute dort eingestellt, die jetzt dort arbeiten. Und das Zentrum hat den Zweck, sich den Fragen der Gender-Theologie zu nähern. Die evangelische Kirche Deutschlands baut ein Gebäude und gibt Lohnkosten aus, jeden Monat, um sich den Gender-Fragen zu nähern. Und ein schon bahnbrechender Entschluss aus diesem Zentrum ist, dass sie in diesem Zentrum nur noch eine Tür zur Toilette eingebaut haben. Und das lief unter dem Slogan, das war in den weltlichen Nachrichten, habe ich auf der Seite Die Welt gelesen. Wir brauchen nur noch eine Tür, weil der Mann und die Frau sollen nicht mehr entscheiden müssen, durch welche Toilettentür sie gehen, weil es diskriminierend sein könnte, wenn ein Mann durch die Männertoilettentür gehen muss, weil er sich ja möglicherweise in dem Moment gerade als Frau fühlt. Das klingt jetzt lustig, aber das ist im Kern Genderlehre. Die evangelische Kirche Deutschlands hat dafür ein Zentrum gebaut und das war ihr erstes öffentlichkeitsgroßes Ding. Wir brauchen nur noch eine Tür. Ich rede nicht von den Satanisten oder von den Buddhisten oder von den Moslems oder von irgendwelchen anderen Leuten. Ich rede von der Kirche. Das ist heute, Stand heute in unserem Land. Die Kirche, die Institution, die das Bollwerk gegen diesen Erdrutsch, gegen diese Verdorbenheit bilden sollte, bahnt den Weg dafür. Das wird es der Politik sehr leicht machen, gesetzlich weiter voranzuschreiten und uns noch mehr per Gesetz solche fürchterlichen Dinge aufzuzwingen. Also es wird uns etwas kosten. Es wird nicht einfach, aber es wird wunderbar. Wie Jesus uns leiten wird und wie wir ihn mehr kennen werden als heute. Also nochmal mein Aufruf. Bei all dem, wo wir gerade drin sind, wo wir leben, bitte achtet, dass nicht in das Zentrum unseres Herzens etwas anderes den Raum nimmt als Jesus. Achtet darauf, dass die Dinge den Platz haben, den sie haben dürfen. Und da gibt es den Platz, wo die Versorgung sein darf und dort darf sie sein. Und den Platz um Gesundheit. Und den Platz um dies und das und jenes. Aber in der Mitte, der Herr unseres Herzens ist Jesus. Und ihm wollen wir treu sein. Und wir wollen den Preis bezahlen. Das fand ich gestern Abend auch bewegend, weil ich auch selbst der Überzeugung bin, dass es so ist. Möglicherweise werden auch hier in diesem Raum Leute sitzen, die ihr Leben lassen für Jesus, für ihren Glauben. Und das ist etwas, was uns zum einen Angst macht oder bedroht, aber zum anderen ist es etwas ganz Kostbares und Wunderbares, weil ich glaube, der Lohn in der Ewigkeit dafür wird unermesslich sein, unvorstellbar. Widersteht diesem Lull und Lall, widersteht diesem jedes Wochenende Tonnen von Papier, wo wieder Bedarf geweckt wird, um den Bedarf zu decken. Widersteht diesem Druck aus unserer Gesellschaft, aus unserem Umfeld, was uns erklärt wird, was wichtig ist. Das Wort zeigt uns, was wichtig ist, jetzt und heute. Der Herr baut seine Gemeinde und hat überall seine Leute. Ich finde das so ermutigend zu sehen, wie wir auch jetzt in Albanien waren. Überall hat Gott Leute, die ihn lieben, die ihr Leben und ihr Zeug hinten ranstellen und sagen, es geht zuerst um das Reich, es geht zuerst um den Herrn und alles andere werden wir sehen. Und überall, wo Leute das entscheiden, kannst du sehen, wie gesegnet diese Leute sind und was Gott durch solche Leute tut. Durch wenige Personen so viel. Es ist großartig. Mentor und Frosina haben ihr Leben hingegeben und gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Und was kann Gott durch diese beiden machen? Es ist so stark. Man kann auch anbeten, wenn man entmutigt ist. Man kann auch anbeten, wenn man Sorgen hat. Man kann auch anbeten, wenn man krank ist. Man kann auch ihn anbeten, wenn man kein Geld hat. Man kann ihn ehren und zu ihm stehen und die Beziehung zu ihm pflegen, inmitten von all diesen Dingen. Lass uns diesen Irrtum ausräumen, das muss erst alles irgendwie passen, bis ich das kann. Man kann das inmitten von ungelösten Problemen. Man kann das inmitten von Ungewissheit, wo einem der Rat, die Weisung fehlt. Man kann das inmitten dieser Dinge ihn ehren mit voller Kraft. Und diese zweite Lüge, die irgendwie gerne Fuß fassen möchte oder vielleicht hier oder da reinsickern durfte, ist, dass du vielleicht denkst, na, ob ich da jetzt irgendwie auf dem Plan bin oder nicht, ne, das ist ja nicht so wichtig. Da gibt's andere Leute, die sind wichtig und die haben Dienste oder die machen Sachen, die kennen ihre Berufung, aber ich, ja, so wichtig ist das mir nicht. Das ist ein Irrtum. Die Bibel sagt das sehr klar, dass der Leib ist wie die Gemeinde, wie ein Leib mit Gliedern und dass die Glieder alle von Bedeutung sind. Und dass wenn bei einem Glied irgendwas an Leid ist, dass da alle Glieder mitleiden. So ist jedes Glied am Leib wichtig an dem Platz, wo es ist. Und wenn ein Glied am Leib die Funktion versorgt, die es hat, dann ist das für den ganzen Leib ein Problem. Das wissen ja die Mediziner oder Krankenschwester wesentlich besser. Wenn auch nur ein Organ nicht das tun würde, wofür es da ist, was das für die anderen alle heißt. Das ist eine Lüge, zu glauben, ich bin nicht so wichtig. Ob ich da jetzt da bin, ob ich da jetzt mit bete, ob ich jetzt aufstehe, ach, ist doch egal, ist es nicht. Es ist eine Lüge vom Feind, dass das egal wäre. Vielleicht können wir ein paar Minuten leise sein und dass wir umkehren können zu Gott, wenn wir merken, dass das dran ist, wenn wir merken, dass der Heilige Geist uns da anstupst, dass in unseren Herzen sich Dinge ausbreiten konnten, die einfach Jesus den Platz wegnehmen wollen. Und irgendwie, ja, wo einfach Sachen kommen konnten in unser Leben, die gerne wollen, dass der Schwerpunkt wo ganz anders ist. So dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns wieder zieht und zu Jesus bringt. Ich glaube, dass er das gerne tun will. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest, persönlich. Du kannst heute Morgen das vor dem Herrn befestigen und entschließen auch, dass du sagst, ich will mich nicht mehr von anderen Sachen gefangen nehmen lassen. Ich will ja, dass du, Jesus, Herr sein darfst in meinem Leben und den Platz wieder einnimmst, der dir zusteht, der dir gebührt, der dir würdig ist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das heute neu beschließen willst und davon umkehren willst, dass vielleicht irgendwas anderes dein Herz belegt hat und das Zentrum verschoben hat, dass du aufstehst jetzt und dass wir beten miteinander. Und ich will das vorbeten und wir können das auch laut miteinander dann nachbeten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus, ich komme zu dir. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir, dass andere Dinge sich in meinem Herzen ausbreiten durften. Vergib mir, dass andere Dinge sich in meinem Herzen ausbreiten durften. Und wo du nicht mehr der Herr warst, wo du nicht mehr der Herr warst. Bitte vergib mir das. Bitte vergib mir das. Ich komme jetzt zu dir, Jesus. Ich komme jetzt zu dir, Jesus. Und möchte, dass du ganz neu in mein Herz kommst. Und möchte, dass du ganz neu in mein Herz kommst. Und dass du mein Herr und mein König bist. Und dass du mein Herr und mein König bist. Du sollst die Nummer eins sein in meinem Leben. Du sollst die Nummer eins sein in meinem Leben. Amen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Sinne weiter schärfst, dass wir zu denen gehören, die vorbereitet sind. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du achtest auf jedem von uns, jedem, den du hergebracht hast, den du uns anvertraut hast. Ich bitte dich, achte darauf, dass niemand verloren geht. Herr, ich bete, dass wir wahrnehmen, wo Lauheit in unserem Leben ist. Dass wir wahrnehmen, wo du vielleicht was anderes möchtest, als was wir gerade leben. Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass unsere Sinne geschärft sind, dass wir unserem Herzen das feste Fundament haben, dass wir unterscheiden können, dass wir stehen können, wenn die Dinge geschehen, die du angekündigt hast. Und Jesus, wir wollen dir sagen, wir vertrauen dir. Du wirst kommen als der gerechte Richter. Und du wirst kommen und Gericht bringen über all diese Machenschaften des Feindes. Du wirst Gericht bringen, Jesus. Und das freut uns und das tröstet uns. Weil wir dich kennen werden und du wirst uns kennen. Und du wirst kommen mit Gericht und wirst sagen, alle, die zu mir gehören, auf meine Seite. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns erwählt hast. Und dass das eine völlig neue Bedeutung bekommen wird, dass wir wissen, unsere Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns stärker ins Gebet bringst, dass hier ein Glaubenszentrum wächst, wie du es haben möchtest. Dass uns bewusst wird, dass es Vorbereitung braucht, dass es braucht, dass geistliche Dinge gebaut werden, dass es braucht, dass wir an geistlicher Substanz zunehmen, dass wir reif werden. Heiliger Geist, bring das in unsere Gedanken und bring das in uns, dass wir beten mehr und mehr. Jesus, wir wollen dir Ehre geben heute über all deine guten Pläne, deine Verheißungen, deine Versprechen. Wir danken dir, dass du es mit uns tun willst, mit uns kleinen, fehlerhaften Leuten, dass du uns gerufen hast, Jesus, dass wir hier sein dürfen. Das war dein Plan, Herr, das haben wir uns nicht ausgedacht. Und wir vertrauen auf dich, Jesus, dass du mit uns weitergehst, dass du vorankommst mit uns. Und wir wollen das erleben, dass du dich bewegst und dass dein Name groß wird. Und dass diese Ströme von Segen fließen können, von hier aus zu vielen, vielen anderen Menschen, Herr. Danke, Jesus. Und Herr, so will ich auch beten für die Geschwister, die heute hier sind, wo bei den ganzen Themen Endzeit und all diesen Sachen, wo da Angst aufsteigen will. Furcht, da nicht dabei zu sein, Furcht, das nicht zu schaffen. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt diesen Geschwistern dienst. Dass du kommst mit deiner Liebe, Jesus, weil dein Wort sagt, dass die Liebe, die vollkommene Liebe, die Furcht vertreibt. Im Namen Jesu binde ich den Geist der Angst. Ich binde den Geist von Angst, Angst vor der Zukunft. Angst zu versorgen und nicht dabei zu sein. Angst davor, zu denen zu gehören, die es nicht schaffen. Ich binde das im Namen Jesu. Bitte, Heiliger Geist, dass du jetzt zu diesen Herzen kommst und dass du an die Stelle bringst, dass dein Wort sagt, du bist erkauft mit dem Blut des Sohnes und du gehörst dem Herrn Jesus. Und das Wort sagt, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Danke, Jesus, für deine überragende Herrschaft, dass du höher bist als all das, was kommen wird und was der Feind tun wird. Und dass nichts geschehen wird, was dir irgendwie außer Kontrolle geraten könnte. Danke, Herr Jesus, dass du uns alle einen Teil darin zugedacht hast, den wir leben und tun dürfen, dass dein Reich gebaut wird und dein Name verherrlicht wird. Danke, Jesus. Amen.